Hurensöhne, der Musikpodcast mit Gartenede und Pensen Paletti.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Folge 1 Tourensöhne, und eure Söhne sitzen sich gegenüber im Studio. Ich sage herzlich willkommen, Pensen Paletti.
Ja, da sage ich vielen Dank, einen wunderschönen guten Tag, Gartenede alias Elias. Kann man das so sagen?
Du darfst alles sagen.
Oder?
Ist so. Ja, aber es ist die erste Folge. Noch ist auch alles harmonisch.
Ja, ja.
Oasis-lastig wird es wahrscheinlich erst ab Folge 6, 7.
Ja.
Wenn wir uns so langsam auseinanderleben und
Dinge tun. Wir beide.
Ja, für uns. Ich hoffe, vom Zuhörer und der Zuhörerin werden wir uns noch nicht auseinanderleben, denn wir müssen die erstmal so richtig reinkommen. Folge 0 gab es ja bereits schon letzte Woche. War so ein bisschen die kleine Vorstellrunde. Also wer die verpasst hat und wissen will, wer sabbelt hier eigentlich, schaltet nochmal zurück auf Folge 0. Denn heute geht es so richtig los. Wir wollen ja über alles sprechen, was mit Musik auf der Bühne, neben der Bühne, vor der Bühne und überall zu tun hat. Und da ich ja nur meist vor der Bühne stehe und du auf der Bühne, bist du natürlich hier oft der Befragte.
Ah ja, ja, das ist ja auch mal ein schönes Gefühl, einfach mal nicht nur befragt, sondern auch ein bisschen gefragt zu sein. Das ist natürlich ganz, ganz herrlich. Dazu muss man auch sagen, dass wir natürlich auch schon gemeinsam eine Tour auf jeden Fall gefahren sind und mehrere so kleine Sachen irgendwie gemacht haben. Denn du hattest ja auch mal eine Band, also es ist nicht ganz so, dass du das Gefühl auf der Bühne gar nicht kennst. So kann man es nicht sagen, ne?
So ist es so. Ich durfte kurz Bühnenluft schnuppern,
ja,
aber musste diese Luft dann auch bald wieder hergeben. Und daher, du bist ja nun schon seit wie vielen Jahren unterwegs?
Ja, auch irgendwie vielleicht 25 Jahre oder sowas, so ein bisschen ernsthafter.
Von klein bis ganz groß, glaube ich, auch überall gewesen mittlerweile und überall gestanden. Und da uns die 25 Jahre nicht reicht, haben wir ja einfach nochmal 100 Jahre in Form von Gästen,
ja,
die wir hier immer nochmal mit dazu holen.
Ja, da freue ich mich auch besonders drauf, so eine Art, so ein eingespielter Telefonjoker quasi, ne?
So ist es. Wir können wie bei Wer wird Millionär immer nochmal nach dem Telefonjoker greifen, haben nicht nur einen, sondern sogar vier pro Sendung. Daher wunderbar. Aber sag mal, wann war denn der Moment so für dich? Gibt es einen Moment im Leben, wo du sagst, ich bin Musiker, weil Musiker bin ich ja vielleicht auch nur, weil ich 3 Akkorde auf Gitarre spielen kann und Knocking on Heaven's Door schon mal am Lagerfeuer gesungen habe?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Dass es also sehr viele Musiker gibt auf diesem Planeten, die das quasi nicht als Beruf ausüben. Ich habe das so doll gut gefunden, sage ich jetzt mal, auch schon in jüngeren Teenie-Jahren, dass eigentlich relativ früh bei mir klar war, dass es nur da so diese Richtung gibt, dass ich nur da hin will. Und deswegen hat er sich quasi nach der abgeschlossenen Schulausbildung irgendwie auch kein anderer Zweig sich irgendwie aufgetan, und ich bin nirgends quasi irgendwo anders beruflich eingestiegen, thematisch. Und genau, so deswegen war das von vornherein relativ breit aufgestellt. So.
Das heißt, du hast von Anfang an gesagt nach der Schule, du brauchst gar nicht irgendwo Studium oder Lehre, irgendwie Ausbildung, was anfangen, sondern es wird diesen Weg.
Seinerzeit gab es ja noch Zivildienst, den ich dann machte.
Wie viele Monate musstest du noch machen?
Ich weiß es ehrlich gesagt.
Also ich habe so 9 Monate noch machen können, aber du musstest, glaube ich, noch mehr machen.
Ja, ja, es waren schon so 1,5 Jahre oder sowas so, dass man da irgendwie, und in der Zeit besuchte ich auch den Hamburger Popkurs, der Kontaktstudiengang für Musik, wo man viele interessante Leute kennenlernt, die auch, sage ich jetzt mal, ähnliche Ambitionen haben, was hier in der Hochschule irgendwie in Hamburg ist. Das ist so 2x3 Wochen, und da habe ich eigentlich auch einige quasi liebe Freunde kennengelernt, mit denen ich immer noch gut befreundet bin, aber auch dadurch haben sich viele Bands so, sag ich jetzt mal, so gegründet. Ich war zum Beispiel in dem Wir sind Helden Jahrgang zum Beispiel so, und da haben sich dann Möglichkeiten aufgetan. So, die eine Band wurde größer, die anderen sind noch befreundet, also gut befreundet, aber dümpeln, wie sich das erstmal so ganz normal irgendwie gehört, so vor sich hin. Und da konnte man sich gegenseitig auch so ein bisschen so mal so supporten oder machen oder tun oder kurz schließen oder so.
Also was mich ja interessiert daran vor allem ist so, wo also bei mir mit dieser kurzen Bandzeit war ja dann mal so mit euch auf Tour und so, und dann war so zu Hause ja auch hier und da mal so kurz die Angst meiner Eltern, es könnte kippen in die Richtung, dass sowas dauerhaft bleibt.
Er driftet.
Und daher die Frage, wenn man so zu Hause dann irgendwie ist und sagt dann so, Mama, Papa, das ist schon ganz geil eigentlich so als Musiker, ich mache jetzt mal nach dem Zivildienst nichts. Also in Richtung...
Ich erinnere mich so tatsächlich an dieses Gespräch. Also
das stelle ich mir ehrlich vor.
Wir saßen da zu dritt tatsächlich so, genauso wie du das gerade jetzt auch beschrieben hast, im Wohnzimmer. Und dann war so ein bisschen so die Frage so, wo geht's denn jetzt hin, Junge? So ein bisschen so, also ganz entspannt. Aber ich habe noch einen älteren Bruder, der dann irgendwie Maschinenbau oder so studiert hat. Also irgendwie, sage ich jetzt mal, was ordentliches irgendwie auf den Weg da bringt. Und dann habe ich quasi in diesem Gespräch doch recht, offensichtlich recht aufgeräumt, meinen Eltern klar machen können, dass dieser Plan, loszufahren mit verschiedenen Bands und total gute Lieder auch zu machen und so, dass das so überzeugend war, dass die dann auch Daumen hoch gegeben haben und mich hier und da auch tatsächlich unterstützt haben. Das hat sehr geholfen, so. Denn ich habe quasi außer dem Zivildienst, wo ich ja nun wirklich irgendwie 9-to-5 da irgendwie antanzen musste, eigentlich nie so eine richtige Arbeitsstelle gehabt, wo ich dann so hingefahren bin oder so oder das so absitzen musste. Und bin quasi, weil ich halt vorher schon so aktiv war in den verschiedenen, ich bin ja auch so verschiedene Musikrichtungen interessiert und übe sie dann auch aus quasi, so dass ich immer verschiedene Bands irgendwie haben konnte auch, und hatte dann, glaube ich, irgendwie nach der Zivi-Zeit so fünf Sachen, mit denen ich dann so losgefahren bin. Und wenn du halt dann keine Kinder hast und kein Auto und eine kleine Wohnung und sonst nicht viel Verantwortung, sage ich jetzt mal, auch finanziell gesehen, dann geht das so oder ging das bei mir. So.
Und wie das vielleicht bei anderen gegangen ist oder vielleicht auch heute noch läuft, würde ich sagen, holen wir mal den ersten Telefunk-Joker hier mit ins Rennen. Und was ich ganz interessant finde, du wirst die Geschichte rund um Jonas von Montreal kennen. Ich bin ja immer noch begeistert von dem Doppelleben, wo wir auch später nochmal drauf eingehen werden. Aber erstmal zu der Frage natürlich, was ist so vorher gelaufen? Lassen wir Jonas mal ein bisschen erzählen.
Welche Jobs ich vorher gemacht habe nebenbei, beziehungsweise wann das zum Beruf wurde, das ist bei mir so ein bisschen anders, ne? Weil ich habe ja noch einen Beruf, ich bin als Richter tätig in Berlin und arbeite dann auf Tour oder von zu Hause. Das läuft alles irgendwie so ein bisschen parallel, läuft aber auch gut. Und das bringt es aber auch mit, dass man dann im Nightliner manchmal als Erster aufsteht, nach Larissa jedenfalls, um dann eben schon mal was wegzuarbeiten. Und das Gleiche im Sprinter auch, wenn man da Freitagmittag losfährt, dass man da eben noch das machen kann, wofür man auch bezahlt wird. Genau, vorher zu Studentenzeiten habe ich gearbeitet als Stagehand tatsächlich. Deshalb habe ich immer ein großes Herz für die Techniker, die da das alles möglich machen, weil man hat das selber mal gemacht für schmales Geld in Hamburg in der Sporthalle oder bei irgendwelchen Konzerten. Und dann war ich während des Studiums als Croupier in der Spielbank Hamburg tätig, habe da Blackjack-Croupier gemacht, Blackjack-Dealer und Roulette-Croupier, und das habe ich 6 Jahre gemacht, und auch das hat mir viel Freude gemacht und war auch immer mit der Musik eigentlich ganz gut zu vereinbaren. Aber Musik mache ich immer noch am liebsten, und das erste Mal richtig, dass man sagen konnte, okay, das ist jetzt mal ein Betrag, den kann ich auch mal meiner Mutter erzählen. Das war 2014, als wir verlagsfrei waren, das erste Mal, da gab es das erste Mal eine GEMA-Ausschüttung, von der man dachte, ach so, so geht das. Und das ist ja interessant.
Finde ich wirklich, also da ist wirklich alles drin, so mit so richtig solide und auch krasser Job, so als Richter, und das auch bis heute noch so auf Tour mitzunehmen, finde ich heftig.
Auf jeden Fall, großen Respekt, also sensationell.
Ich erinnere mich auch noch irgendwie an die Storys, dass er, glaube ich, ja sein Examen damals gemacht hat in der Zeit mit Bloodhound Gang auf Tour oder irgendwie so, also so völlig surreal, irgendwie auf der einen Seite pingeln die Leute aufs Befehl und auf der anderen Seite sitzt man da mit seinen Gesetzbüchern und wälzt da rum, Stagehand, glaube ich, ist so ein Klassiker, glaube ich. Machen auch noch viele so bei den kleinen Bands so nebenbei, glaube ich, dass so als Rodi mit auf Tour oder als Tontechniker oder was auch immer, glaube ich, viel mitgefahren wird.
Weil man einfach so, glaube ich, dieses Tourleben so erleben will, ne? Und wenn das dann halt nicht mit der eigenen Band immer geht, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, da irgendwie das so mitzunehmen, auch so das Feeling. Da sind ja auch, einige Leute sind da irgendwie auch nicht nur als Stagehand, sondern sind dann irgendwie in den Lichtbereich gegangen und der dies und das. Und also man sieht ja auch immer wieder quasi verschiedenste Menschen in unterschiedlichen Funktionen auf Tour. Das ist schon echt abgefahren.
Ja. Das ist auch für mich damals irgendwie völlig surreal gewesen, als ich, ich glaube, es war irgendwie mal so in den 2005er Jahren bei Sportfreunde Stille, als die Emil Bulls schon auch gerade quasi auch eine Band aus München irgendwie so hoch, auch schon recht weit oben waren und auch mit Take On Me irgendwie in den 2000ern ja mal so einen Riesenhit hatten. Und der Sänger, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, auf jeden Fall, er war dann irgendwie auch vor mir und hat mir das T-Shirt an dem Abend dann verkauft, so, ist zwischendurch aber für den Background-Gesang nochmal zur Bühne gegangen, hat hinten zwei Lieder mit auf der Bühne gesungen und stand dann wieder am Merch-Stand. Mhm. So, also es ist so krasses Doppelleben irgendwie.
Ja, also der von den Emil Bulls quasi.
Mhm, genau, ja, ja. Genau,
ja, ja.
Genau.
Also da ist man ja sowieso, sag ich mal, in den ersten Jahren oder vielleicht auch ein Leben lang, es kommt ja immer ein bisschen drauf an, ob es irgendwann so eine Art Durchbruch gibt oder irgendwie sowas, ist man auf jeden Fall sowieso dazu gefühlt verpflichtet, dass man, wenn man seine eigene Musik oder seine eigene Band machen will, dass man 5, 6 Jobs eigentlich gleichzeitig macht. Man ist ja irgendwie auch noch Manager, du bist, wie du sagst, gerade Mercher und dann willst du natürlich noch irgendwie bei der Hauptband, wie du auch gerade erzählt hast, irgendwie noch mit auftauchen und sogar noch ein Lied singen, zack, zurück zum Merch, weil irgendwie musst du ja irgendwie alles irgendwie rausholen und hast natürlich nicht das Geld, Menschen zu bezahlen, die du irgendwie mitnehmen kannst, so, ne?
Daher auch da die Frage natürlich apropos Geld, weil Jonas hat es ja gerade auch schon angesprochen, gibt es so einen Moment, wo man dann irgendwie sagt, jetzt bin ich so an einem Punkt angekommen, dass es so mein Beruf ist, auch vom Finanziellen her, oder bedarf es dem wirklich, dass man dann sagt, ich brauche halt irgendwie den einen Hit, dass ich irgendwie so mal das Gefühl habe, jetzt passt es irgendwo, weil das stelle ich mir, also das ist so eine harte Nummer, glaube ich, irgendwie.
Auf jeden Fall, also da gibt es ja auch ohne Ende quasi Varianten, wie man diesen Beruf, sage ich jetzt mal, bestreiten kann. Und in meinem Fall war das, wie gesagt, so, dass ich viel auf Tour war und da das dann ungefähr abschätzbar war, wie viel man irgendwie mit nach Hause bringt. So, ne? Und ich glaube, so bei den Karrieren, sage ich jetzt mal, in einem anderen Musikgenre oder Business, als in dem ich mich da bewege, wie du sagst, dass man so ein bisschen auf den Hit geht oder irgendwie sowas, das ist, kann ich mir vorstellen, dass man ganz anders den Alltag und auch die finanzielle Idee von einem Monatsgehalt oder so irgendwie angeht, weißt du so? Also, genau, bei mir war es mehr so von der Hand in den Mund und fährst wieder los und weißt irgendwie, alles klar, der nächste Monat ist safe oder was weiß ich.
Ja, also ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich dann auch so die Sache, wenn du unterwegs bist, so, du weißt ja dann schon mal an diesen Tagen so, dass mit dem Essen passt alles, mit der Unterkunft und so,
wunderbar,
das passt alles.
Ja, ja.
So, weil das ist ja meistens dann doch inbegriffen. Wir werden auch da in den nächsten Folgen dranbleiben, weil auch da gibt es große Unterschiede, was Catering und so Kram angeht.
Auf jeden Fall, ja.
Aber zum Thema, wie man sich so über Wasser halten kann und so, würde ich sagen, Telefonjoker Nummer 2. Und wir hören mal, was Lukas von Liedfett so vorher alles gemacht hat.
Sehr gerne.
Musik wurde eigentlich zu meinem Beruf. Seit dem Abschluss der Schule, schon während des Abiturs, bin ich auf Tour gewesen. Hab aber immerhin oder immer wieder andere Jobs angefangen, aus Angst oder aus irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen heraus. Ich war Student natürlich der Philosophie und der Germanistik. Dann war ich kurzzeitig oder gar nicht mal so kurz auch Auszubildender der Ergotherapie. Dann war ich Koch, dann war ich Barkeeper, dann war ich auch lange Zeit Erzieher oder Heilerzieher, wie auch immer man das nennt, in der Behindertenpflege. Ja, das war es jetzt, glaube ich, erstmal, was mir so als erstes einfällt.
Das war aber nur das, was Lukas als erstes einfällt, finde ich schön. Weil das ist ja doch eine ganz schöne Latte, was da so irgendwie alles so nebenbei gelaufen ist. Und auch, glaube ich, viele Sachen, so wie er sagt, ich glaube, so Ergotherapeut wäre wahrscheinlich sowas, wenn das mit der Musik nichts gewesen wäre, wahrscheinlich eine geile Sache. So, aber ich glaube, beides so separat zu führen, diese beiden Leben, ist
ja,
dann, glaube ich,
wird
nicht harmonieren. So.
So wie er auch sagt, so ein bisschen, irgendwie hat er einiges auch gefühlt aus Angst gemacht oder sowas. So hat er es, glaube ich, gerade gesagt. Weißt du, so, weil du dir natürlich nicht so richtig sicher sein kannst. So. Aber, ja.
Ja, wie ihr schon sagt, die Gesellschaft sieht es wahrscheinlich einfach in der Regel auch nicht vor, so dass du zumindest, ich glaube, das, was immer anerkannt ist so, wenn du dann mit einem großen Nightliner irgendwo vorgefahren kommst und spielst dann vor 3.000, 4.000 Leuten am Abend. Aber dieser Weg dahin ist, glaube ich, so das, wo
Auf jeden
so.
Fall, auf jeden Fall. Auch gerade so die Anerkennung von Freunden und Verwandten oder was weiß ich, die hat man ja vielleicht hoffentlich schon so ein bisschen so als Mensch. Aber beruflich gesehen ist das auf jeden Fall so, dass wenn du zum ersten Mal irgendwie Menschen eine Freude machen kannst mit dem Gästelistenplatz, ob nur bei deiner Band, weil irgendwie ein paar Leute da sind und die kommen da hin, oder du hast einen etwas größeren Bus und das ist ein bisschen ein Wow-Effekt, weißt du, was ich meine? Oder du hast vielleicht irgendwie über die Zeit irgendwie Menschen kennengelernt, die deine Freunde wieder sehr gut finden und du kannst quasi ein bisschen was Gutes tun, dass du jemanden auf ein Konzert bringen kannst oder so von jemandem, den er gut findet oder irgendwie sowas. Also da schwappt das dann so zurück, dass es dann auch wirklich irgendwie ein bisschen anerkannt irgendwie ist als ernsthafter Beruf und nicht nur ausgeführtes Hi-O-Pi-Hobby, sage ich jetzt mal, weißt du, so.
Das absolut, und ich freue mich auch immer über jegliche Gästelistenplätze, die ich manchmal so auf euren Konzerten haben darf. Und wer dich aus dem großen Nightliner winken sehen möchte, hat ja auch ab dem 1.11. jetzt die Chance, denn ihr seid ja mit Monsters jetzt im November auf Tour.
Ganz genau, so ist es. Da fahren wir wieder durchs ganze Land, durch die Gegend irgendwie
Und auch
so.
im Nightliner, oder was?
Auch im Nightliner. Wir haben uns das tatsächlich dann irgendwie mal so angewöhnt. Das ist natürlich auch so, dass wenn die Band etwas größer ist, beziehungsweise ein paar mehr Leute dabei sind, wir sind ja 6 schon in der Besetzung und haben dann noch irgendwie einen Mercher und einen Tonmann da irgendwie dabei, lohnt sich das dann schon wieder ein bisschen anders, weil du dann irgendwie die 4 Doppelzimmer da ein bisschen gegenrechnen kannst und mit Dingens und so, Benzingeld und Sprintermiete und was ist los so. Das ist, glaube ich, dann bei das Pack oder so vielleicht ein bisschen was anderes. Da sind wir nur 2, weißt du? So, das muss man ja auch immer so ein bisschen
Aber
gegenrechnen,
ich glaube,
irgendwie so.
auch da schon mal kleiner Teaser, weil auch das werden wir in dieser Staffel auf jeden Fall bearbeiten, wie man hin und zurückkommt auch auf Konzerte und was so da rundherum passiert.
Ja, Mann.
Und zu dem Thema aber, was ich ja vorhin schon mal angesprochen habe, ich habe mich nochmal so ein bisschen kundig gemacht und habe mir mal so Halbwahrheiten und Wahrheiten aus dem Netz rausgezogen von ja, Künstlern, die so unterwegs sind in unserer Welt, was die so vorher gemacht haben, und auch dieses Thema mit Emil Bulls, was ich dir vorhin sagte, mit Merch, als ich so ein bisschen gestaunt habe, war so, habe ich ein schönes Zitat von Casper gefunden. Denn Casper sagte auch, ich arbeitete als Barkeeper in einer Großraumdiskothek und wurde alle 3 Minuten angequatscht, was ich denn da machen würde, weil ich es ja schon geschafft hätte und schon lange auf MTV laufe. Ich will ja wirklich nicht rumheulen, weil ich mich wirklich gesegnet fühle, dass ich diese ganzen Festivals spielen darf und auf Konzerten auch immer gut viele Menschen mittlerweile sind. Aber ich denke einfach, dass man ganz klar im Hier und Jetzt leben muss und besagt, Rap zahlt meine Miete nicht, Nachtschichten zahlen meine Miete. Und das war 2008 im Interview mit Oldschool, also da, wo man sagt, das war ja so, glaube ich, auch bei ihm so die XOXO-Zeit, wo das so langsam dann so richtig krass Fahrt aufgenommen hat, aber auch wirklich, also heftig, der auch 2005, 2006, glaube ich, so mit den ersten Sachen bei MTV auftauchte. Und ich glaube, es wäre für mich auch irgendwie so ein Kulturschock, wenn du so dann Casper vor dir hast, der dir deine Drinks mixt, aber dann halt
Ja.
auch sagst, schön, dass ich auf MTV laufe, aber reicht halt leider doch noch nicht so ganz.
Ja. Kann dann auf jeden Fall, ist abgefahren so. Vielleicht sickert dann auch da bei, was weiß ich, was der dann für einen Deal hatte oder was, weißt du, mit dem Label oder irgendwie
Wie
sowas,
auch immer,
dass es
ja.
dann auch später dann erst so durchsickert und dann aber auch ordentlich, weißt du so. Das ist, wie gesagt, irgendwie, auch da gibt es große Unterschiede, ne? Ob du quasi nur mit deinen Gagen rechnest oder dann irgendwie tatsächlich auf MTV läufst und auf einmal irgendwelche Tantieme, die aber vorher abgegriffen werden
Ja,
von
ja.
irgendwelchen Managements und Labels und Knebels oder was weiß ich dann,
Also,
ne?
wo dann auch dieses Thema
Ja.
Verlagsrechte reinkommt, wie
Genau,
Jonas ja auch vorhin
exakt so ist
diesen
es.
Begriff nannte, so
So
dann
ist es.
die erste GEMA-Ausschüttung dann auf eigenem Verlag kommt.
Und auf einmal so, aha,
So,
verstehe,
ja.
ich kann irgendwie in die Großraumdisco als Besucher gehen,
Ja,
wenn ich
ja.
will, aber ich muss nicht
Richtig.
mehr da. Was ist denn so? Ja, auf
Ja,
jeden
ja.
Fall. Auf jeden Fall.
Und
Ja.
auch eine schöne Sache, die uns ja auch schon hier des Öfteren mal begegnet ist oder worüber wir gesprochen haben, Lemmy von Motorhead
Ja.
war tatsächlich auch Roadie.
Ja, das kann ich mir
Und
sehr
jetzt
gut
die große
vorstellen.
Frage, bei wem?
Bei wem?
Tatsächlich bei Jimi Hendrix.
Ach ja, ach krass.
Das ist wirklich eine krasse Kombi so.
Ja, eine sehr, sehr krasse Kombi. Wie unfassbar lange her das auch schon ist, ne? Oder? Alter,
okay. Und da wir ja beide Raucher sind, auch interessant, Tom Araya, ich weiß nicht, ob ihn, da weißt du die
Tom
kennst.
Tom Araya,
ja,
würde ich jetzt sagen, ja.
Bassist von Slayer. Hat vorher als Atemwegstherapeut gearbeitet und hat sich darüber die Kohlen zusammengespart, um das erste Album aufzunehmen. Und da das erste Album dann gleich doch zum großen Erfolg wurde, hat er seinen Job dann gleich an den Nagel gehangen.
Ja, siehst du wohl. Guck mal. Ne? Ganz normale Leute.
Ganz normale Leute. Ganz normale Leute auch, fand ich auch super. Tom Waits.
Aha.
Fing an als klassischer Tellerwäscher in der Pizzeria, hat sich dort aber recht schnell zum Pizzabäcker nach oben gearbeitet.
Verstehe. Ja, ja.
Tatsächlich hat dann auch angefangen, irgendwie in dieser Straße als Türsteher zu arbeiten. Und in dem Laden, in dem er Türsteher war, hat er dann auch sein erstes Konzert gegeben.
So.
Gage als Türsteher, $8 am Abend. Gage als Musiker, $6 am Abend. Auch schön.
Ja, da kommt man jetzt überlegen, ne? So, auf jeden Fall. Oder am besten beides mitnehmen. Er ist ja eh schon da, weißt du? Und dann gehst du dann mit $14 nach Hause, wenn du ein bisschen an der Tür und bist schon am Klavier.
Richtig, ja, oder? Richtig. Und auch schön, Ozzy Osbourne, wie sollte es anders sein? Natürlich im Schlachthof gearbeitet.
Ja, ich wollte gerade sagen, der hat da bestimmt Schweinehälften hin und her geeiert.
Er hat, viel besser, laut eigener Aussage, vielleicht auch um den Mythos so ein bisschen noch anzuheizen, er habe Kuhkadaver aufgeschnitten und er habe sich mehrmals übergeben, weil er gesehen hat, was aus den Mägen raus. auch eine schöne Story. Und was ich auch zu diesem Thema Doppelleben recht schön fand, ist, ich weiß nicht, ob du den Produzenten und DJ Dexter kennst, arbeitet auf jeden Fall mit, ich kenne ihn über Fatoni, macht bei Fatoni viel den Beatkram, genauso wie bei Casper und Crow. Der ist tatsächlich Deutschrap-Produzent und in seinem wahren Leben Kinderarzt, montags bis Freitag.
Ach komm, ja.
Finde ich auch heftig.
Ja,
also
krass.
So,
Abgefahren. Ja,
also
ja.
So dieses Doppelleben, auch so wie Jonas das dann eben beschreibt, so auch das scheint doch in mehrerlei Hinsicht möglich zu sein irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. War für mich eigentlich nie so eine richtige Option, weil ich, wie gesagt, so da so viele Ausstreher, Vollgas, nur auf dieses eine Ding so, aber das, ich finde das eigentlich sehr erfrischend, die meisten oder die man kennt von solchen Menschen, die wirklich dann zwei, so Doppelleben, wie du sagst, irgendwie so, die sind dann auch besonders pleatsch, sag ich jetzt mal so. Oder haben auch ein bisschen was zu erzählen, weil die natürlich irgendwie auch noch andere Funktionen ausüben und sind nicht so vielleicht ganz so fachidiotisch in diesem Tunnel drin oder sowas.
Ja, ja.
Kann auch sehr erfrischend sein, so.
Das glaube ich auch, weil ich glaube, umso mehr Einflüsse um dich herum halt irgendwie wahrzunehmen sind, umso mehr kann ja am Ende auch wahrscheinlich in der Kunst verarbeitet werden, weil gerade so auch aus Dialogen und so ja manchmal Satzfetzen genügen, um daraus irgendwie...
Ja. Grundsätzlich rausgehen und irgendwie sich die Welt angucken ist natürlich immer auf jeden Fall sehr sinnvoll, wenn man kreativ sein will und wenn man das dann irgendwie vielleicht sogar so noch ausüben kann mit einem anderen Beruf, dann ist es ja...
Also kreativ und ob man aus dem Beruf etwas herausziehen kann oder konnte, weiß ich nicht. Aber wir hören mal rein, was Hirsch von Montreal so vorher alles getrieben hat.
Frage 2. Die Jobs vorher oder währenddessen. Ich habe früher in so einem Callcenter gearbeitet. Das war herrlich. Da gab es noch so ein Annoncenblatt. Das ist sowas wie eBay quasi gewesen früher. Nur eben ausgedruckt in einer Zeitung, wo man dann drin gebrauchte Autos kaufen konnte. Und die Leute haben da angerufen. Und dann, weil man hat, glaube ich, nach Zeichen bezahlt, alles in mega abgekürzt gesagt und ihre Sachen angeboten. Und ich durfte das dann ins System eintippen und dann wurde das da gemacht. Das war so ein klassischer Anfang 20 Job. Und ich habe früher auch für eine Zeitung mal gearbeitet, so Artikel geschrieben, Fotos gemacht und sowas alles. Und dann irgendwann habe ich bei einem Hamburger Label so ein bisschen gearbeitet und geguckt, wie man Platten rausbringt oder wie man sie vielleicht auch besser nicht rausbringt. Und dann habe ich es irgendwann selber gemacht. Das waren die Sachen. Und ich glaube, seit 10 Jahren ungefähr mache ich das nicht mehr. Oh, und Festivalradio habe ich gemacht. Stimmt. Bei Highfield, Hurricanes, Southside und so. Stimmt. Das war auch noch gut.
Also auch nur bei den kleineren Festivals, so wie es sich anhört, ja. Nochmal nebenbei noch ein bisschen Radio-Host gemacht. Aber ich glaube, das, was ihm wirklich sehr geholfen hat und so wie er es auch sagt, ist halt wahrscheinlich der Label-Job vorher, um erstmal reinzugucken, wie diese ganzen Sachen so im Hintergrund funktionieren.
Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch super, wenn er seine Erfahrung schon da gesammelt hat und vorher, wenn er sagt, ein bisschen mit Fotos, ein bisschen Presse geschrieben und so. Das macht er ja auch sehr gut bei seiner eigenen Band jetzt und kann das da irgendwie einbringen. So,
er macht auch Management bei Montreal demnach, oder was?
Also auf jeden Fall Management-Tätigkeiten, so wie ich das verstehe, und ist ja immer irgendwie sehr wach und ein sehr, sehr voran, die Band vorantreibender Typ, so was, was die ganze Organisation betrifft. Also da ziehe ich auf jeden Fall auch den Hut, dass es quasi aus der eigenen Band quasi jemanden so gibt, der das so ausfüllen kann und auch, dass das in der Gruppe dann, sage ich jetzt mal so, auch, ja, wie soll man sagen, dass so gewünscht wird, weißt du? Das kann nämlich auch sein, dass irgendwie in so einem Band-Kontext oder Konzept irgendwie so, dass es da auch so ein bisschen dann zu etwa so ein bisschen schiefen Blicken kommt, wenn der eine das so ein bisschen so in die Hand nehmen will oder so, weißt du? Und das ist, finde ich, gerade auch bei Montreal, die ja in Urbesetzung spielen, also eine sehr eingespielte Truppe, wie gesagt, so Jonas mit seinem Richterjob und dann Hirsch auf der Seite, der dann irgendwie dieses ganze Band-Ding da irgendwie in die Hand nimmt, ist schon super. So.
Ist das so die Regel bei vielen Bands oder ist das eher, sagt man so, also dass einer so dieses Ding in die Hand nimmt und der Rest kann aber rundherum noch ein bisschen andere Sachen angehen oder?
Also die Regel würde ich jetzt nicht so sagen, es wäre natürlich wünschenswert für einige Bands so. Manchmal ist es auch so, dass es dann zwei Leute sind, die sich dann sehr gut ergänzen, aber es gibt auf jeden Fall auch Bands oder Solokünstler, die das zwar wollen, aber gar nicht so richtig können, so, weißt du, denen es einfach gar nicht so liegt, so, und davon gibt es schon auch einige, die dann natürlich irgendwie Hilfe von außen oder von innen, wenn sie eine Band haben, und da brauchen sie Glück, dass da irgendwie einer denen dann irgendwie da unter die Arme greift oder halt dann sich Hilfe von außen holen mit Manager oder was weiß ich oder so, ne?
Was dann wahrscheinlich aber auch wieder eine Budgetfrage ist, nehme ich an.
Am Ende ja. Und da ist es dann auch nicht so ganz einfach, dann den Übergang vielleicht zu finden, dass du sagst, ich mache 24/7 Musik und bin irgendwie irre dabei und das macht irgendwie so einen Bock und ich schreibe die ganze Zeit und fahre dann irgendwie durch die Gegend auf Tour, aber irgendwie kommt keiner so richtig, ja, weil das irgendwie vielleicht auch keiner mitkriegst, weil du es keinem sagst. So, weißt du, was ich meine? So, und dann wäre es natürlich sehr viel schlauer, wenn die Leute Bescheid wüssten, dass sie da irgendwie die Entscheidung treffen, da auch hingehen zu können, so, weißt du? Und da diesen Übergang zu finden, dass du merkst, alles klar, ich will das trotzdem und es kann auch irgendwie funktionieren, aber nicht mit mir alleine oder nicht in diesem Konstrukt, das ist auch, glaube ich, nicht so ganz leicht. Und dann musst du dann vielleicht sogar einen Vertrag unterschreiben, weil du dann Prozente abgibst. Und
spätestens dann wird es Beruf wahrscheinlich.
Total. Und dann gibst du aber was ab, aber hast ja eigentlich für dich selber noch gar nicht genug. Und auch so ein bisschen dem Ganzen zu vertrauen, dass neuerdings deine 60 oder deine 80% mehr als deine vorherigen 100% sind, das musst du auch erstmal so ein bisschen so verknüseln, wenn du bis dahin, sage ich jetzt mal, vielleicht immer dich selber organisiert hast, dein eigener Chef warst oder nie was von deinem Kram irgendwie abgegeben hast oder so, weißt du? Also das erinnere ich auf jeden Fall auch noch, dass wenn man da so drüber nachdachte, dass das, wenn man da nicht so richtige Erfahrungen hat, dass man da dem Ganzen auch nicht so richtig vertraut manchmal. So, weißt du, dass wie gesagt so weniger Prozente dann am Ende mehr sein können und das macht noch nicht so richtig Klick, so, weißt du?
Ja, aber es ist, glaube ich, wie du sagst, am Ende, wenn du irgendwie, du wirst ja an deine Grenzen kommen irgendwann mit diesem Ganzen, gerade was diese Sachen angeht, mit du musst deinen Namen irgendwo publik machen, du musst dann irgendwie in Türen und Klinken klopfen, ziehen, putzen, und am Ende ist es wahrscheinlich, um bei deinen Prozenten zu bleiben oder in Prozenten zu reden, das erste Mal, wenn du wahrscheinlich deine Steuererklärung machst, dann bist du vor dem Staat wahrscheinlich dann auch Musiker.
Ja, vielleicht,
das
vielleicht
erste Mal
ist es so.
Einnahmen hattest oder so offiziell.
Ja, das kann natürlich sein. Ja.
Ja, aber dann am Ende muss man jetzt sagen, Fakten auf dem Tisch, lohnt sich Musiker-Dasein? Ist es so eine Sache, wo man sagt, jetzt haben wir einige Modelle gehört,
Ja, man muss es richtig dolle wollen, ne? Mhm. Man muss es richtig dolle wollen und da auch ganz schönes Sitzfleisch dann irgendwie bewahren. Auch ein bisschen so, ja, wenn du zu dünnhäutig bist oder zu künstlerisch an die Sache rangehst und auch mit Kritik oder was, du musst schon irgendwie da so ein bisschen deinen Weg finden. Und wichtig ist, dass irgendwie der Spaß immer am Ende auf jeden Fall den Ausschlag weiterhin gibt. So, das gibt auf jeden Fall dann auch so Täler, wo der dann mal so ein bisschen Flöten gibt, wo es wirklich dann Arbeit wird und so. Wenn das nicht der Fall ist, dann auch nicht machen, so glaube ich. Dann ist es, glaube ich, viel schöner, wenn du so ein gewisses, sag ich jetzt mal, Grundeinkommen hast mit einem Job, der dich vielleicht am Ende vielleicht sogar noch glücklich macht oder irgendwas ausfüllt oder irgendwie so. Und dann kann man, glaube ich, befreiter musizieren. Weißt du, am besten noch mit seinen Freunden und dies und das und auch nicht unbedingt so zielgerichtet, ne? So ein bisschen so. Du musst ja auch immer so ein bisschen so eine leichte Strenge mit dir haben und ein bisschen Disziplin, weil es ist auch ja in diesem Beruf so ein bisschen das Gefeiere mit dabei oder mal nicht so richtig viel schlafen und so ein bisschen so eine leichte Vertüdelung. Auf der anderen Seite ist es auch schwer, irgendwie einen Feierabendschlussstrich vielleicht zu ziehen und du hörst nicht auf, irgendwie drüber nachzudenken und dran zu arbeiten und so. Es ist, man muss ein bisschen friemeln, seinen Weg dazu finden, so. Auf jeden Fall. Ich bin noch mittendrin.
Ja, also im Großen und Ganzen, ich glaube, ich werde den Sprung nicht mehr machen, so. Glaube ich, gibt es einen zu alt? Newcomer, der älteste
das,
Newcomer?
Warum nicht? Ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht zu alt. Wie gesagt, man muss so die Pinne, wie sagen wir das manchmal bei Frische Mische, meinem Liedermacher-Duo, Penetranz macht's möglich. Okay. Muss einfach irgendwie so ein bisschen dranbleiben. Irgendwie halt auf deinem Level. Es geht ja nicht nur darum, dass du dann irgendwie, weißt du, dass du es geschafft hast, wenn 1000 Leute kommen oder wenn 10.000 Leute kommen oder wenn 100 kommen oder 100.000 kommen oder so, weißt du, sondern du musst ja für dich deinen Weg finden. Du musst ja auch noch glücklich bleiben bei dem, was du machst, in Kombination mit dem, weißt du, was du dann irgendwie einfährst, weißt du, auch das muss sich alles so ein bisschen in die Waage halten, so.
Genau. Und wenn 100.000 kommen und jemand noch zwei Tickets übrig hat, bitte melden. Ich würde gerne nächstes Jahr noch zu Oasis fahren.
Ja, und ich weiß schon, wie du mitnimmst.
Und zum Abschlussthema, ist man irgendwann zu alt? Es ist nie zu spät. Mit diesen Worten und Tränen in den Augen hat die 95 Jahre alte Angela Alvarez beim Latin Grammy Award in Las Vegas den Preis für die beste Newcomerin gewonnen.
Na bitte.
Das mit 95 Jahren die beste Newcomerin.
Es ist nie zu spät.
Es ist nie zu spät.
Oder?
Es ist auch für euch nie zu spät, jetzt auf eurem Smartphone oder auf eurem Podcast-Endgerät in die Bewertung reinzuklicken und uns dort 5 Sterne, vielleicht einen kleinen Kommentar dazulassen. Und ganz wichtig, folgen und abonnieren klicken nicht vergessen, denn wir kommen ja noch ein paar Wochen. Jeden
unbedingt.
Dienstag sind wir für euch da, jeden Dienstag neue Folge. Irgendwann in der Nacht kommen wir reingetüdelt und erzählen euch irgendwas aus dem Leben von Pensen und wie ich davon gehört habe und jetzt mal frage, ob die Anekdoten wirklich wahr sind. Und damit sind wir auch nächste Woche Dienstag wieder für euch da. Ich bedanke mich fürs Zuhören oder wir bedanken uns fürs
Absolut.
Zuhören.
Ja, natürlich.
Fürs Einschalten. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich sage danke.
Ach, und zum Abschied, Zusatz, kleines Zusatzlos. Wir schicken natürlich noch Schmittelfinger.
Ach schön, Schmittel.
Schmittel hat natürlich auch
von The Fly.
Genau. Was passierte so alles vor der Musik, den geben wir euch noch mit auf den Weg. Und
bis nächste Woche.
Schöne
genau.
Woche.
Yes.
Frage 2. Welche Jobs hast du vorher bzw. nebenbei ausgeübt? Ich habe ganz früh, also eigentlich schon immer so mit Musik was zu tun gehabt, wenn ich so drüber nachdenke. Denn ganz früher mal so eine Musikverlagskaufmannsausbildung angefangen, dann wiederum aber Ausbildung im Musikmarkt Hamburg auf der Reeperbahn gemacht. Und da habe ich dann auch über 10 Jahre gearbeitet, bin da teilweise immer noch anzutreffen. Und das ist schon auf jeden Fall auch ein guter Job, würde ich sagen. Man hat da mit den ganzen Freaks zu tun vom Kiez, die ganzen Clubbetreiberinnen und Clubbetreibers. Und ja, da ist auf jeden Fall immer was los, das habe ich lang gemacht und auch viel als Club-DJ selber aufgelegt.